Episode 186 von Wintoday Hockey O'Clock. Kevin Zies, Nationalteamspieler, Team Austria, Para Eishockey.
Die größte Herausforderung war für mich, wo ich das erste Mal in Schlitten hineingesessen bin und damit sozusagen unter Anführungszeichen Probe gefahren bin. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Ich als Eishockeyspieler, als stehender Eishockeyspieler, hat man das schwer vorstellen können, Para-Hockey zum Spielen. Aber seit ich das erste Mal in den Schlitten gesessen bin, ich weiß schon, was ich machen muss. Also mir kann man die Augen verbinden. Ich fahre meine Regel, ich weiß, wo es da steht. Das ist einfach mittlerweile schon Standard für mich, wo ich sage, okay, wenn da eine Teamkollege da ist, weiß ich, muss ich nicht lange überlegen, ich weiß, wo ich zum Stehen habe. Genauso ist es umgekehrt. Sprich, ich muss mich einfach auf den Teamkollege verlassen noch können, genauso wie er sich auf mich verlassen können muss. Und darum ist das für mich einfach wie im siebten Himmel, dass es Para-Hockey gibt nach meinem Unfall. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, ich wüsste es nicht, ob ich wieder zurückwechseln würde ins Stehende.
Wintoday Hockey. Over.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Es ist höchste Zeit, dass wir uns hier bei Wintoday Hockey O'Clock endlich wieder einer weiteren Spielart des Hockeysports widmen, dem Parasport. Vergangenes Jahr hat Michael Sauer, der Kapitän der steirischen Panther, im Para-Eishockey hier an dieser Stelle schon Rede und Antwort gestanden. Und es war leider der erste und einzige Auftritt eines Para-Hockeyspielers in der vergangenen Staffel. Das wird sich in der aktuellen Staffel von Wintoday Hockey O'Clock dann auch entsprechend ändern. Und deswegen freut es mich extrem, dass wir den Talk über das Para-Hockey-Universum mit einem Protagonisten eröffnen, der noch recht jung beim Sport mit dabei ist. Das hat dann eben auch immer die Gründe oder seine Gründe, da kommen wir dann auch dazu. Aber erst einmal freut es mich extrem, dass er nicht nur Para-Hockey-Nationalteamspieler ist, sondern auch noch Landsmann und, wie ich im Vorgespräch feststellen durfte, ein extrem netter Kerl. Das kann nur gut werden. Es ist Kevin Zies. Und Kevin, freue mich sehr, dass du dir ein klein wenig Zeit nimmst, um über dich und das Para-Hockey zu sprechen.
Grüß dich, Martin. Danke, ich freue mich auch.
Kevin, du hast dann natürlich freigestellt als Vorarlberger, dass du frei Schnauze sprechen kannst. Ja, du könntest jetzt im breitesten Dialekt dann auch Rade brechen, aber ich glaube, man hat es bei der Einleitung schon gemerkt, du bist, oder bei deiner ersten Antwort, du bist dem Hochdeutschen wie so viele andere Vorarlberger natürlich mächtig. Das ist so das große Vorteil bei uns, dass wir alle glauben, wir können kein Hochdeutsch sprechen. Ich versuche seit Jahren, mich der Hochsprache anzunähern, das bei dir hat erst reingeklungen. Wenn du jetzt aber sagst, weißt du was, ich mir völlig wurscht, ich tue so, wie ich das von Hus aus gelernt habe, dann ist das auch okay. Steht dir frei. Wie machen wir's?
Lass mich da ganz dir, Martin.
Dann ist auch sichergestellt, dass der Talk dann auch für die Allgemeinheit nicht nur zugänglich ist, sondern in dem Fall auch leichter verständlich. Das ist ja auch das große Vorteil über den Vorarlberger Dialekt, dass die meisten meinen, ach, wenn die in ihrem Dialekt sprechen, dann versteht man sie nicht mehr. Nein. Man muss einfach nur ein klein wenig die Struktur verstehen und dann geht das schon. Kevin, wenn man dich Para-Hockey spielen sehen möchte, wo kann man das tun?
In Hart, da haben wir eine Mannschaft zu dritt, sind wir drei Spieler. Da kann man gerne zuschauen kommen, bei Interessen natürlich sehr gerne, alle herzlich willkommen. Oder wie du schon angesprochen hast, wenn wir mit dem Nationalteam unterwegs sind, quer durch Österreich, kann man natürlich da auch gerne zuschauen kommen. Wer natürlich Interesse hat, wird uns als Vorarlberger Mannschaft sehr freuen, wenn es einen Vorarlberger geben würde. Oder natürlich einer aus einem anderen Teil von Österreich, wo gerne dazukommen möchte, gerne mal in den Schlitten reinsitzen und auf dem Eis einfach probieren.
Wir kommen zu dieser Spielart dann auch noch im Speziellen und möchte da schon vorausschicken, dass Michael Sauer vergangenes Jahr ein wunderbares Bonmot geliefert hat, indem er gemeint hat, wir kehren die Inklusion um. Bei uns können auch Menschen mitmachen, deren untere Extremitäten nicht beeinträchtigt sind, also Menschen, die ganz normal noch auf zwei Beinen gehen können. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich damals nicht ganz so klar deklariert habe, es ist immer noch eines der Ziele und hoffentlich schaffe ich es dieses Jahr, selbst mal in so einem Schlitten Platz zu nehmen. Vielleicht magst du jetzt schon mal präventiv die Augen verbinden. Athletisch war ich schon immer eine Null. Deswegen werde ich auch bei diesem Termin mein Winter Day Hockey Clock Eishockey Trikot mit der Nummer 0 tragen. Einfach nur, dass die Leute wissen, wie viel athletisches Potenzial in mir schlummert. Und freue mich aber extrem drauf, das dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen und mal tatsächlich zu sehen und zu verstehen, was da auch passiert. Auch über diese Komponente möchte ich mit dir im Laufe unseres Gesprächs noch sprechen. Aber wir müssen natürlich dort beginnen, wo viele Para-Hockey-Karrieren leider beginnen, nämlich mit einem einschneidenden Moment oder einem Unfall oder einer Behinderung oder einer Lähmung. Mir wurde gesagt, und auch da muss ich Michael Sauer zitieren, dass Para-Hockey, das Eishockey für Menschen mit Beeinträchtigung der unteren Extremitäten ist und das dann auch allgemeingültig so formuliert werden darf. Wie ist es zur Beeinträchtigung deiner unteren Extremitäten gekommen?
Ja, ich habe einen Arbeitsunfall gehabt am 8. September 2022. Es war ein Donnerstag. Eigentlich war es mein freier Tag. Aber wie es so schön war, springt man halt doch für den einen oder anderen mal ein, wenn er krank ist. Und ja, bin bei der ÖBB angestellt, war bis zu dem Zeitpunkt im Verschub tätig, habe Verschubarbeiten durchgeführt, habe Züge gebildet, habe Züge auseinandergebaut und habe an dem Tag mit dem Lokführer vormittags relativ zügig und gut zusammengearbeitet. Nach der Mittagspause sind wir dann ans andere Ende vom Bahnhof gefahren, wo wir den Zug nördlich besser zusammenstellen haben können. Und ich habe natürlich dem Lokführer gesagt, er soll aufdrücken. Es gibt bei uns im Verschub zwei verschiedene Arten von Verschubarbeiten, wie du einen Waggon schneller in ein anderes Gleis, wie soll ich sagen, tupfen kannst. Das eine ist aufdrücken. Da drückt er mit einem kmh, sage ich jetzt, auf. Eigentlich eine minimale Fahrzeugbewegung. Das andere wäre abstoßen. Da beschleunigt er, bis ich halt sag. Ja, bin dann hinterm Verschubsignal gestanden, hab Verschubverbot gehabt. Ich vergleiche es immer für Leute, wo über das nicht viel wissen, mit einer Ampel vom Straßenverkehr. Rot ist halt, grün heißt, du darfst fahren. Ich habe grün bekommen, sprich Verschubverbot aufgehoben, bin zwischen die Waggons hinein, habe gesagt, aufdrücken. Er hat den Auftrag richtig wiederholt, aber eine komplett falsche oder andere Handlung daraus gemacht. Mir hat dann der hintere Waggon, wo ich mich Richtung Bahnhof umgedreht habe, hat mir der hintere Waggon umgeschmissen, bin zwischen den Schienen gelegen, ober mir ist der Zug drüber. Und dann hast du nicht Zeit, Sekunden, sondern musst du eigentlich im Hundertstelsekundenbereich handeln. Und ich wollte einfach nur noch raus aus dem Gefahrenbereich. Zum Glück, der Oberkörper hat es geschafft. Das linke Bein ist komplett weggetrennt. Sprich, ich habe von der Hüfte, vom Hüftgelenk bis zur Trennung, wo es mir der Fuß weggerissen hat, noch 12 cm Oberschenkelknochen. Das rechte Bein habe ich noch bis zum Sprunggelenk, da fällt mir nur der rechte Vorfuß. Ich bin beidseitig amputiert. Und ja, so ist das zustande gekommen.
Bevor wir zu dem kommen, was dann auch danach passiert ist. Und danke dir auch sehr herzlich für diese Schilderung. Kann man vorstellen, dass das alles andere als einfach ist, auch im Wissen, dass das eine breite Öffentlichkeit erfährt. Und komme auch gleich zur Frage, weil da möchte ich prinzipiell allen Verschub-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte einmal den Hut davor ziehen. Ich denke mir, dass so oft, nachdem ich Heavy User der Züge in Österreich bin und de facto einmal pro Woche mindestens mit den ÖBB unterwegs bin, wenn Züge zusammengehängt werden, auseinandergehängt, wenn alles, was da rundherum passieren muss, dass dieser Ablauf reibungslos funktioniert, dass das auch gewährleistet ist, was da an Man- und Woman-Power dahinter steckt, das sehen dann wahrscheinlich nur die allerwenigsten. Und das ist schon eine extrem coole Arbeit, wo dann aber eben auch Dinge leider so furchtbar schief gehen können. Deine Beziehung zum Eishockeysport hat aber schon früher begonnen, deutlich früher vor deinem Unfall. Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Genau. Ich bin auf Eishockey darauf aufmerksam geworden durch meine Ex-Freundin. Sie ist Friseurin und eine Kundschaft von ihr ist beistrich immer noch mein Eishockey-Trainer von der stehenden Mannschaft. Der hat einmal zu mir, ich habe ihn einmal gefragt, du, wie schaut's aus wegen Eishockey und hin und her und bla bla bla. Und hat er gesagt, ja, komm am Samstag mal aufs Training und schau's dann. Sag ich, ja. Ja, dann war ich am Samstag auf dem Training. Hat mir mega Spaß gemacht und seitdem habe ich Eishockey gespielt. Ich war auch davor jeden Winter Freitag, Samstag, Sonntag war ich am Eislaufplatz, habe mir teilweise Starbewegungen, wo NHL-Spieler machen, selbst beigebracht, dass ich mir im Eishockey wesentlich von der Fahrtechnik, von Bremsen her und etc. gleich so viel leichter tue.
Und ich glaube, diese Schilderung zeigt ganz gut, wie leicht man mit diesem wunderbaren Sport dann auch sich verlieben kann. Und dann gibt es diesen Unfall, dann gibt es dieses einschneidende Erlebnis und in erster Linie wird da schon immer im Vordergrund gestanden sein, schlicht und ergreifend zu überleben. Und das ist Gott sei Dank auch gut gegangen. Und auch da im Vorgespräch durften wir ein klein wenig rausarbeiten, dass es dir vielleicht jetzt bis auf die Umzugsquerelen, die wahrscheinlich jeder Umzug so mit sich bringt, sehr, sehr gut geht. Aber nach all dem, was dir da widerfahren ist und nach der sicher langen Rekonvaleszenzphase, was war so der erste Moment, wo du gedacht hast, Eishockey und wenn es nichts anderes ist, soll trotzdem weiter Teil meines Lebens bleiben?
Ja, natürlich. Im ersten Moment, an dem Tag, wo der Unfall passiert ist, der Waggon hatte ja 90 Tonnen, was wir erfasst haben. Das zusätzlich noch. 2022 war es oder so nicht ganz mein Jahr, dadurch, dass Ende Jänner mein Opa verstorben ist, an dem, wo ich krank bin, wie an meine eigene Tochter zum Beispiel. Da habe ich kurz gedacht, so, jetzt ist vorbei. Das war's. Und im anderen Moment habe ich mir gedacht, aufgeben tut mir mein Brief auf der Post. Ich habe immer schon seit der ersten Klasse Volksschule mache ich schon Sport, also ich bin immer schon ein Sportler gewesen, wird es auch weiterhin bleiben. Das mit dem Eishockey, ja, das tut mir heute noch weh, auf deiner Seite, weil ich sehe, wie die stehende Mannschaft, da trainiere ich ja noch zusätzlich mit der Stehenden am Samstag immer. Also ich bin wirklich eishockey-technisch ist bei mir, da kommt nichts dazwischen. Und ja, da haben wir gedacht, es ist vorbei. Aber durch die Prothesenfirma bin ich natürlich dann auch zum Para-Eishockey gekommen. Und ja.
Wie wird diese Brücke gelegt oder wie entsteht diese Verbindung? War es dadurch, dass du ohnehin schon Eishockeysportler warst, logisch, dass es in Richtung Parahockey gehen könnte? Oder war es eben die Prothesenfirma, die gesagt hat, ey, warte mal, du bist doch Eishockeyspieler, magst du nicht mal einen Schlitten ausprobieren? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war so, ganz am Anfang hat man mich, mein ehemaliger Chef, der ist letztes Jahr natürlich in Pension gegangen, der hat mir zuerst mit Rollstuhl Basketball angefangen. Und habe ich zu ihm gesagt, ja, ist nicht meins, ich bin Eishockeyspieler, ich brauche Action. Ja, okay. Ich spiele zusätzlich, dann habe ich noch Rollstuhl Basketball, habe ich auch noch angefangen, habe jeden Dienstag Training, mache ich auch noch zusätzlich. Also ich bin und bleib im Sport einfach aktiv. Es tut mir gut, es tut meiner Seele gut, es tut meinen Nerven gut. Körper, keine Frage, tut mir natürlich auch gut. Und ja, am Anfang haben wir eben gedacht, also okay, nie mehr der Mannschaft nur noch zuschauen. Das hat am Anfang im Herzen wirklich weh getan, muss ich ehrlich zugeben. Aber durch das, dass ich natürlich auch die Mannschaft im Hintergrund gehabt habe, wo hinter mir stehen, bin ich natürlich immer am Samstag, seit ich natürlich Parahockey spiele, dazukommen, jeden Samstag mittrainieren. Klar, gewisse Übungen wie Rückwärtsfahren geht bei mir nicht mehr, aber Vorwärtsbewegungen, keine Frage, bin ich voll aktiv. Und ja, eben die Prothesenfirma hat zu mir gesagt, der eine Vorarlberger Kollege ist Opa der gleichen Prothesenfirma. Und der Chef von der Prothesenfirma hat mir mal seine Nummer gegeben. Der war natürlich auf Weltreise und haben wir halt nur über WhatsApp kontaktiert, bis er zurückgekommen ist. Und dann letztes Jahr im Oktober, September oder Oktober war es, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, bin ich das erste Mal in Schlitten reingesessen und natürlich mit einem dicken Kollegen von der Hader-Mannschaft. Und der hat gesagt, was mit mir los ist, und sage ich so nichts, warum? Und dann hat er zu mir gesagt, ich fahre mit dem Schlitten, als ob ich schon 2 Jahre fahre. Und das war dann für mich so, okay, ich habe meinen Sport wieder gefunden. Das ist nicht mehr das Eishockey, was es mal war, stehend. Jetzt sitze ich im Schlitten, muss meine 2 Hände bewegen, dazu nehmen, zum Antreiben, zum Vorwärtsfahren, zum Schießen. Ursprünglich ist eigentlich genau fast das gleiche wie stehend. Du hast auch deine Hände, nur im Stehenden, was logisch ist, schubst du mit der Füße an und im Parahockey benutzt du die Hände dazu. Und das war dann so für mich wieder ein Sonnenaufgang auf der Malediven, blöd zu sagen. Und da war für mich schon wieder die Welt in Ordnung. Ich wusste, okay, es gibt Parahockey. Und da hänge ich mir rein, gebe Vollgas, so wie im stehenden Eishockey und gebe alles.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß und dass es wahrscheinlich auch nicht messbar ist, wie viele Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt welche sind, die Beeinträchtigungen ihrer unteren Extremitäten auch haben. Aber allein die Tatsache, dass das mehrere 10.000 Menschen in ihre Podcast-Feeds geliefert bekommen und dass sich das dann auch viele Tausend hoffentlich anhören werden, ist, glaube ich, schon mal relativ cool, dass so von dir geschildert zu bekommen, ist für mich ziemlich, ziemlich große Inspiration, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und möchte, nachdem du deinen Weg zum Para-Hockey jetzt auch mal geschildert hast, dann auch gleich ein klein wenig mehr zu den vielleicht logistischen, lokalen und dann auch technischen Herausforderungen des Ganzen kommen. Aber nachdem Michael Sauer schon ein, zweimal jetzt von mir angesprochen worden ist, immer noch Kapitän der Steirischen Panther, die sind mittlerweile bei den Graz 99ers eingemeindet, möchte man meinen, ist auch Kapitän im Nationalteam. Hab den gebeten, mal ein klein wenig über den Status quo des Parasports in Österreich zu parlieren, zur Saison 24-25. Dem ist er natürlich nachgekommen. Da hören wir mal ganz kurz rein und dann sprechen wir darüber.
Wo steht das Parahockey 2024, 2025, beziehungsweise wie ist der Status quo? Wir haben jetzt mehr und besser koordinierte Trainingslager, muss ich sagen. Es ist professioneller aufgezogen. Was halt leider nach wie vor das Problem ist, ist, dass wir wenig Zulauf haben und neue Spieler finden. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir nach wie vor haben. Und sonst muss ich sagen, hat sich das Parahockey in Österreich recht gut weiterentwickelt.
Möchte da als erstes auf das Level der Professionalität eingehen. Würdest du das unterschreiben, dass es soweit du das überblicken kannst, professioneller geworden ist, dass es professionell ist und dass da eine gute Struktur dahinter ist, die man als jemand vorfindet, der eben erst im Herbst 2022 einen Unfall hatte?
Ja, das würde ich definitiv unterschreiben. Ich habe selber gemerkt, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass wir eine neue Torfrau, Tormann dazu bekommen. Wo, weiß ich noch nicht so genau. Aber auf alle Fälle würde ich die Aussage von Sauermichi definitiv unterschreiben. Natürlich mehr, größer verbreitern geht immer, ist keine Frage. Nach oben gibt es keine Grenzen, sage ich immer. Und daher, ja, definitiv.
Wie wichtig war vielleicht trotzdem für dich der Standort? Also hätte es jetzt in Hart keine Para-Hockey-Mannschaft gegeben oder irgendwo im Rheintal und du bist Vorarlberger. Wenn dir dein Unfall jetzt in Osttirol passiert wäre oder in Niederösterreich oder im Burgenland, wo es jetzt nicht unbedingt so eine Struktur gibt, wie das in Vorarlberg der Fall ist, wie das in Kärnten der Fall ist, wie das bei den Steirischen Panthern beziehungsweise den Moser Medical Graz 99ers Para-Hockey-Athleten der Fall ist, wie glücklich war die Fügung, dass du eine Eisfläche und eben auch einen Para-Hockey-Club in Anführungszeichen um die Ecke hattest?
Ja, wo ich das gehört habe, war ich natürlich sehr glücklich, weil ich habe davor, wo ich stehend Eishockey gespielt habe, nicht gewusst, dass es Para-Hockey gibt. Dadurch ich natürlich nie einen weiten Weg habe zur Eishalle nach Bad oder nach Lustenau, ist für mich das mittlerweile schon Standard, sage ich jetzt. Wenn es heißt Training, okay, ich fahre dahin, fokussiert aufs Training, ich bin konzentriert auf dem Training, gebe meine 100, gebe meine 200%, gebe immer mehr, als wie ich kann. Und ja, das ist, also okay, ist einfach mein zweites Zuhause, sage ich jetzt. Und ich lebe einfach für den Sport und ja.
Und deswegen bist du auch an der völlig richtigen Stelle gelandet. Ich habe so viele Fragen zu Technik und auch zu diesem Übergang und zu den Herausforderungen, die der Schlitten mit sich bringt. Wenn du das jetzt Revue passieren lässt, so vom stehenden Eishockeyspieler zum Sitzenden zu gehen, und du hast ja schon angedeutet, dass du auf einmal alles natürlich im Sitzen machst und alles mit den Armen, aber was war letztlich für dich vielleicht die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war für mich, wo ich das erste Mal in den Schlitten hineingesessen bin und damit sozusagen unter Anführungszeichen Probe gefahren bin, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ich als Eishockeyspieler, als stehender Eishockeyspieler, hat man das schwer vorstellen können, Para-Hockey zum Spielen. Aber seit ich das erste Mal im Schlitten gesessen bin, ich weiß schon, was ich machen muss. Also mir kann man Augen verbinden. Ich fahre meine Regel, ich weiß, wo es da steht. Ja, das ist einfach mittlerweile schon Standard für mich, wo ich sage, okay, wenn da eine Teamkollege da ist, weiß ich, muss ich nicht lange überlegen, ich weiß, wo ich zum Stehen habe. Genauso ist umgekehrt. Sprich, ich muss mich einfach auf den Teamkollege verlassen noch können, genauso wie er sich auf mich verlassen können muss. Und darum ist das für mich einfach wie im siebten Himmel, dass es Para-Hockey gibt nach meinem Unfall. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, ich wüsste es nicht, ob ich wieder zurückwechseln würde in Stehende. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das hört sich schon mal extrem cool an. Und für all diejenigen da draußen, die sich denken, mal eine andere Spielart des Hockeys, die noch dazu Menschen wie dir sehr viel Freude bereitet oder Menschen wie Michael Sauer oder Menschen, die auch beim KAC Para-Hockey mit dabei sind. Überall dort, wo Para-Hockey performt wird, Michael Sauer hat es in seinem Statement angesprochen, fehlen die Leute. Und wenn sich jemand denkt, weißt du was, dann mache ich doch mal mit, weil es dürfte auf gut vorarlbergerisch richtige Gaudi sein. Dann bitte an die örtlichen Para-Hockey-Clubs wenden und fragen, ob man mitmachen kann. Ich formuliere jetzt einfach mal naiv, über Zulauf würden sich wahrscheinlich alle freuen. Und die Leute, die ich bisher kennenlernen durfte, die werden sicher dafür sorgen, dass dann auch solche Interessierten mitspielen dürfen. Weil du dieses erste Mal im Schlitten auch angesprochen hast, was mich so interessieren würde, im Eishockeysport für Stehende ist der Schlittschuh an sich, ist der Schliff etwas, worüber dich mit manchen Menschen tagelang unterhalten kannst. Die feilen an der Schleifmaschine unendlich lange daran, dass die Kufe genau passt, dass sie genau auch den Schliff hat, den man vermeintlich braucht. Wie ist das im Schlitten? Wie viel Tuning-Potenzial hat man da?
Also, wie du sagst, den Stehenden ist es der Eishockey-Schuh am Fuß, wo passt, und bei uns im Parahockey ist es der Schlitten, wo passen muss. Es fängt ja schon an bei der Sitzschale, wo passen muss. Die Länge vom Schlitten muss passen. Der Kufenblock am Anfang, ob ich mit einem breiten Kufenblock spielt und bin auch damit gefahren. Mittlerweile bin ich auf einem schmalen. Da spielt auch Gleichgewicht eine große Rolle im Schlitten. Stehende oder Amputierte oder Querschnittsgelähmte, wo Para-Eishockey spielen, hat keinen Vorteil. Alle sitzen, keiner kann die Füße bewegen. Man bewegt sich nur mit den Armen. Und von der Kufen her, die Kufenform ist ein bisschen anders als wie die von den Eishockeyspielern am Schuh. Der Schliff kannst du den gleichen wählen. Klar, es gibt verschiedene Schliffarten, wie du die Kufe schleifen möchtest. Aber ich würde sagen, von der Kufen her, vom Schliff her, sind sie fast identisch mit den stehenden Spielern.
Wie lange hat es für dich gedauert, bis du das Gefühl hattest, ich bin jetzt, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich bin jetzt eins mit meinem Schlitten, ich fühle mich wohl damit und die Einstellungen so, wie man das hergerichtet hat, das passt jetzt für mich?
Ich würde sagen, ich habe 3 Trainingseinheiten gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, jetzt passt der Schlitten von der Länge, von der Kufen, vom Schliff, von der Kufen, vom Kufenblock selber. Und dadurch, dass mir auf der linken Seite, dass ich so eine hohe Amputationshöhe habe, ist natürlich die Sitzschale nicht gerade so geeignet, weil ich, wenn ich auf die linke Seite komme ich immer mit der Hüfte raus. Bin zwar festgebunden, ich sage immer Snowboardbindung, wo man sich festmacht im Schlitten, bekomme jetzt eine angepasste Sitzschale für den Schlitten, dass ich nicht mehr rausrutsche, weil bei uns ist es so, wenn du auf die Seite kippst, so wie ich auf die linke und rutsch mit der Hüfte raus, muss ich aufsitzen, meine Hüfte wieder richten, und das sind einfach während dem Spiel, abgesehen jetzt Ligaspiel oder Nationalteam, Testspiele, sonst welche Spiele, es sind einfach wertvolle Sekunden, wo man vergeudet, bis du wieder richtig sitzt. Und darum bekomme ich jetzt einfach auf meine Hüfte, auf meinen Hintern eine angepasste Sitzschale, wo das nicht mehr der Fall ist. Sprich, wenn ich umkipp, sitze auf und fahre weiter, muss ich nicht mehr lang richten, bis ich wieder sitze, bis ich das Gefühl habe, okay, ich sitze richtig, dann kann ich wieder weiterfahren. Das ist mit der angepassten Sitzschale nicht mehr notwendig.
Aber ganz generell, gerade in deinem Fall, wo jetzt auch die Beine unterschiedliche Längen haben und es gibt ja auch viele einseitig amputierte, und dass die Wichtigkeit auch angesprochen, das Gleichgewicht zu finden und das Gleichgewicht im Schlitten zu halten, wird da mancherorts auch mit irgendwelchen Zusatzgewichten im Schlitten gearbeitet, dass vielleicht, wenn jemand das rechte Bein amputiert hat, dort ein Gewicht hat, um leichter das Gleichgewicht zu halten, oder wird im Parasport permanent ohne zusätzliche Gewichte und Gewichtungen gearbeitet?
Aber im Parasport wird generell ohne Zusatzgewichte gearbeitet. Das hat der Nachteil, je mehr Gewichte du brauchen würdest, desto langsamer bist du auf dem Eis.
Und darum benutzt man sowas eigentlich nicht. Du tust eigentlich deine Beine vorne zur Nase hin, marschen fest und fährst damit. Zusätzliche Gewichte sind einfach geschwindigkeitsreduzierender, sage ich jetzt einmal. Das braucht man einfach. Das ist natürlich, so wie der Sauer Michi, ein Schienbeinschoner braucht und nicht zwei, ist als Gewicht, was man sich spart, wo ich wieder der Vorteil habe an der Geschwindigkeit, dass ich schneller bin.
Möchte, bevor wir zu den sehr, sehr positiven Entwicklungen des Para-Hockeys in Österreich kommen, mit dir noch über die Stocktechnik sprechen. Im Eishockey bist du entweder ein Linker und ein Rechter. Auf einmal hast du zwei Stöcke in der Hand. Wie schnell kann man die Stocktechnik im Parasport erlernen? Wie ist es dir damit ergangen?
Ich habe mir am Anfang eher schwerer getan, weil du hältst ja die Stöcke an der Schaufel vorne und schubst dich mit denen an. Und am Pass geben oder zum Schießen lässt du die Schläger durch die Hand rutschen, greifst hinten am Schlägerende zu und gibst den Pass oder schießt aufs Tor. Das hat doch mit der Konzentration zu tun. Ist jetzt meine Meinung. Je schneller du dir das anlernst, dass du auf einmal statt einem Schläger zwei Schläger hast und die Technik vom Anschupfen bis zum Griff, die Durchrutschtechnik, sage ich jetzt, erlernt hast, desto schneller und einfacher tust du auf dem Eis oder dann.
Kriege jetzt ganz klein wenig Angst. Also nicht nur, weil ich mich committed habe, das mal auszuprobieren. Ich glaube, der Schlitten würde mir schon Probleme bereiten. Und dann noch diese Technik, das kann eigentlich bei mir nur ein Fiasko werden und trotzdem freue ich mich extrem drauf, das dann auch tatsächlich auszuprobieren. Und ich glaube, das kriegt gerade auch ein klein wenig Nachvollziehbarkeit, wie komplex das Ganze da noch ist. Etwas weniger komplex ist die Landschaft in Österreich geworden, was das Para-Hockey anbelangt. Das liegt auch daran, dass zwei Teams eine Para-Hockey-Division unterhalten. Es gibt den KAC, es gibt die Moser Medical Graz 99ers. Beim KAC ist es KAC Para-Eishockey. Bei den 99ers ist es die Graz, oder ist es Graz 99ers Para-Eishockey. Der Panther im Logo wurde allerdings noch erhalten. Das finde ich sehr schön. Und ich habe das mal zum Anlassfall genommen, bei Michael Sauer nachzufragen, was es denn bedeutet für eine Para-Hockey-Organisation, dann auch Teil einer Winter Day Ice Hockey League Organisation zu sein. Das hat er mir geantwortet.
Ja, für uns bedeutet das, dass wir jetzt bei den Graz 99ers dabei sind, dass ich neue Sponsoren bekommen habe, mehr Öffentlichkeit, mehr Möglichkeiten habe, auch den Sport zu zeigen. Also ich habe jetzt schon einmal den Eröffnungspool gemacht. Wir werden jetzt demnächst auch in einer Drittelpause ein Showmatch machen. Wir scheinen auf der Homepage auf. Also Öffentlichkeit hat es uns sicher mehr gebracht. Ich habe auch den Kontakt zu einem Behindertensportler bekommen. Und es sollte definitiv für andere Vereine auch ein Vorbild sein, dass man Vereine eingliedert. Also zum Beispiel der KAC hat jetzt das Para-Eishockey in Kärnten auch eingegliedert. Und mehr Para-Eishockey-Vereine haben wir leider ja aktuell nicht. Aber sollten sich ein neuer Eishockey-Verein gründen, ein Para-Eishockey-Verein gründen, dann eben auch, dass sich dieser an einem Bundesligisten anschließen kann, damit man einfach die Inklusion besser lebt.
Und nachdem in Vorarlberg so viel toller Eishockeysport betrieben wird und vielleicht hört dann Vertreter oder Vertreterin vom EC Bregenzer Wald so, von den Pioneers, vom SC Hohenems, vom EHC Lustenau, vielleicht auch vom Dornbirner EC, wer sich vielleicht auch die Haderparer Hockey Division unter den in Anführungszeichen Nagel krallen möchte oder auch da gemeinsam was aufbauen möchte. Ich glaube, das ist sehr schön illustriert worden, wie sehr es den Para-Hockey-Sport weiterbringt, wenn in Anführungszeichen größere Organisation dann auch diese Inklusion lebt und den Para-Hockey die Para-Hockey-Organisation sich dann auch nicht einverleibt, aber sich der annimmt. Wie hast du das in Graz erlebt? Ich meine, Michi Sauer hat das jetzt schon sehr schön geschildert, aber wie war das für dich zu sehen, dass ein Para-Hockey-Team auf einmal Teil einer großen Winter-Day-Eishockey-League-Organisation ist?
Ja, das ist natürlich sehr schön, dass die Grazer 99ers uns da unter Anführungszeichen aufgenommen haben. Und wie der Mee schon gesagt hat, für die Öffentlichkeit ist es für uns natürlich ein sehr, sehr großer und wichtiger Sprung, damit wir mehr Leute, neue Leute dazugewinnen können. Natürlich, wo möchten, natürlich würde uns sehr freuen, auch bei uns in Vorarlberg. Ich sage immer, je mehr Leute, desto besser. Oder? Und ja, ich finde es ein sehr schöner Zug, auch vom KAC, dass sie dort in Kärnten die Para-Hockey-Mannschaft aufgenommen haben und so verbreiten wie uns die 99ers.
Und für all diejenigen, denen die Corinthian Steelers noch ein Begriff waren, das ist jetzt eben auch KAC Para-Eishockey geworden. Wer sich in Kärnten für den Parasport interessiert, ist dort jetzt in jedem Fall gut aufgehoben. Und Interesse für den Parasport, das ist nie ganz verkehrt. Und deswegen gibt es an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock auch ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt's einmal zwei VIP-Karten für ein Winter Day Eishockey League-Spiel bis Jahresende. Das ist wichtig, da müsst ihr nämlich dann auch ein Wunschspiel angeben. Was müsst ihr dafür tun, um einmal zwei VIP-Karten gewinnen zu können? Euch einfach nur ein klein wenig mit der Bundesliga beschäftigen. Die besteht aktuell nur aus zwei Teams. Wir hoffen sehr bald, dass es bald mehr werden. Und der KAC im Para-Eishockey und die Graz 99ers im Para-Eishockey. Die hatten schon zwei Aufeinandertreffen in dieser Saison. All diejenigen, die wissen, wie diese beiden Aufeinandertreffen ausgegangen sind, schicken die beiden Ergebnisse bitte an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Und unter allen richtigen Antworten werden einmal zwei VIP-Tickets für ein Winter Day Eishockey League Spiel verlost. Bitte auch euren Wunschtermin bzw. das Wunschspiel angeben. Muss allerdings innerhalb des Kalenderjahres 2024 sein. Die Steirischen Panther bzw. Graz 99ers Para-Eishockey. Auch du wirkst dort mit, obwohl es der weite Weg von Vorarlberg, den man immer antreten muss, um nach Graz zu kommen, jetzt nicht unbedingt so ganz einfach macht. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie kam es dazu? Eben durch einen Kontakt von der Prothesenfirma. Der Eishockey-Kollege, wo auf Weltreise war, der Fabian Purtscher, der hat dann meine Telefonnummer Sauer Michael gegeben und so ist dann zustande gekommen, dass ich bei der Grazer 99ers mitspiele. Oder auch, wenn's Not am Mann wäre, beim KAC, wir wechseln ab und zu untereinander, wo wir spielen, da wo ein Mann fällt, da geht man hin. Aber hauptsächlich spiele ich mit dem Michi, beziehungsweise auch für den Michi Sauer bei der Grazer.
Gab es so einen Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, ich bin wirklich gut in dem, was ich mache? Also du bist ja nicht nur gestandener Bundesligaspieler, du bist mittlerweile auch Nationalteamspieler. Wo war der Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, ich bin im Parasport nicht nur angekommen, ich bin sogar richtig, richtig gut darin.
Das hat mir riesengroße Freude gehabt, wo mir damals, letztes Jahr war das, der Nationalteammanager angerufen hat, persönlich kontaktiert hat, für die Nationalmannschaft mitzutrainieren, mitzuspielen. Da habe ich mir gedacht, wow, in so kurzer Zeit so einen Schritt zu machen. Natürlich, die Freude ist riesig, keine Frage. Da habe ich mir gedacht, ja, ich bin angekommen, ich habe es geschafft, mehr will ich nicht. Eishockey, kein Weg ist zu weit für mich, fürs Eishockey. Und ja,
Jetzt gab's, was das Nationalteam anbelangt, ich möchte erst noch zum Nationalteam kommen, bevor wir dann am Ende noch ein klein wenig über den Ligabetrieb sprechen. 3 Testspiele. Anfang Oktober in Füssen gegen die deutsche Nationalmannschaft, das am Weg zur C-Weltmeisterschaft im Parahockey für Österreich. 2-mal konnte man den Nachbarn schlagen. Einmal haben wir, glaube ich, mit 0-3 dann doch eine Niederlage hinnehmen müssen. Was waren so Erkenntnisgewinne bei der Parahockey-Nationalmannschaft bei diesen 3 Testspielen?
Bei diesen 3 Testspielen konnte man sehen, wie wir wirklich miteinander auf dem Eis, während des Spiels, auf der Bank kommunizieren. Wie schon vorher gesagt, ich muss mich auf meinen Verteidigerkollege verlassen können, genauso wie er sich auf mich verlassen können muss. Und auch auf die anderen Spieler, die Stürmer, den Center. Da spielt einfach Kommunikation eine große Rolle, als auch das Team selber, der Zusammenhalt im Team, wo es mir persönlich auch ganz wichtig ist, dass das einfach zu 100% funktioniert, dass jeder einzelne Spieler zu 100% konzentriert während dem Spiel, vor dem Spiel ist und dass jeder weiß, wenn es zum Beispiel der Stürmer mit dem Verteidiger nach hinten wechselt, dass da die anderen Spieler zu 100% konzentriert und fokussiert sind. Okay, die haben jetzt gewechselt, jetzt haben wir einen anderen Stürmer und einen anderen Verteidiger. Und die Testspiele haben uns natürlich auch gezeigt, auf welchem Level wir stehen. Und natürlich auch für die Vorbereitung für die C-Pool-WM.
Zu diesem Level, bei dem sich Team Austria in puncto Parahockey gerade befindet, möchte ich dann auch noch kommen. Aber gerade wenn du gegen andere Mannschaft spielst, die du logischerweise noch nicht in- und auswendig kennen kannst, erkennt man da mit, sag jetzt mal, freiem Auge sofort, hoppla, das ist jemand, der schon länger Parahockey spielt, oder hoppla, das ist jemand, der vorher stehendes Eishockey gespielt hat. Vom Spielverständnis her kann man das so nicht schubladisieren, aber hast du ein Auge dafür, wer vielleicht schon länger auch in den spezifischen Sportarten mit dabei ist?
Ich würde jetzt mal sagen, ich könnte es vielleicht rauslesen, ob einer vom Stehenden kommt oder einer schon länger Para-Eishockey spielt. Für mich waren natürlich die 3 Testspiele auch eine Erfahrung, wo mein persönlicher Para-Eishockey-Stand jetzt gerade ist, was kann ich noch verbessern, oder was ist gleich geblieben, wo muss ich nichts verbessern, weil ich da gleich gut geblieben bin. Aber man sieht auch bei der deutschen Nationalteammannschaft, dass da welche dabei sind, wo schon länger auf dem Eis sind, schon länger im Schlitten Parahockey spielen und natürlich Spielverständnis länger haben, als wie ich jetzt zum Beispiel.
Dann lass uns doch zur Weltmeisterschaft kommen. Die steht Ende November an, die findet in Bangkok in Thailand statt. Das ist sicherlich nicht die schlechteste aller Austragungsstätten, auch zu der Jahreszeit, wo man dann vielleicht davor oder danach noch ein klein wenig Thailand kennenlernen darf. Es geht aber für Team Austria ums Sportliche, es geht um den Aufstieg in den B-Pool. Und da hat mich bei Michael Sauer natürlich mal interessiert, was sind denn die Chancen von Österreich bei dieser Weltmeisterschaft? Mit was für einer Erwartungshaltung fährt man dahin? Wir plaudern da mal ganz kurz, wir hören kurz rein und dann plaudern wir drüber. So ist es richtig.
Welche Chancen können wir uns ausrechnen? Finnland kennen wir als Gegner, Thailand auch, also vor 2 Jahren zumindest. Australien sagt uns gar nichts. Wir haben jetzt Spiele gesehen von den Thailändern. Wir wissen, die sind relativ schnell geworden. Wir wollen realistisch bleiben, also Chancen ausrechnen. Ja, sagen wir mal, Browser soll drinnen sein in dem 4-Nationen-Bewerb. Es ist aber trotzdem sehr schwer einzuschätzen, die Gegner. Und von dem her, ja, das haben wir mal Pause. Dann sollte uns nichts passieren, hoffentlich.
Und natürlich sind auf diesem Weg sehr, sehr viele Daumen jetzt schon mal gedrückt, dass es auch zumindest mit diesem Ziel Bronze klappt. Finnland, möglicherweise der große Favorit als Absteiger aus dem B-Pool. Inwieweit hast du dich schon mit den Gegnern beschäftigt und all dem, was da auf euch zukommt?
Ja, Finnland, mit dem finnischen Nationalteam habe ich mich in Tschechien in Olmütz bekannt gemacht, wo wir 4 Tage Turnier gehabt haben. Da haben wir gegen Finnland gespielt, haben wir 2-1 im Penaltyschießen dann gewonnen. Sie können gut mithalten, oder wir können auch gut mithalten, das kann man jetzt sehen, wie man will. Und wie der Michi schon sagt, er kennt Thailand schon, für mich ist die erste WM, über die, wo ich mich natürlich auch riesig freue. Und ja, Bronze haben wir jetzt in Füssen schon mit der Mannschaft sind wir zusammen gesessen und haben drüber gesprochen. Bronze ist drin, unser Ziel wäre natürlich, oder ist natürlich Silber. Und ich sage immer, eine gute Eishockey-Mannschaft besteht nicht nur aus guten Spielern und aus guten Torhütern. Da muss alles zusammenpassen. Einen guten Torhüter, speziell die Verteidiger und natürlich die Stürmer. Das macht ein gutes Team aus. Und Bangkok 24, ich freue mich, bin hoch konzentriert und hoch fokussiert auf die WM. Und ja, mal schauen, was geht.
25. bis 30. November sind die Termine, die sich die nicht nur Para-Eishockey-Fans jetzt vielleicht dann auch im Kalender anstreichen. Die Partien werden alle gestreamt und etwas zeitnäher werde ich dann versuchen, dann auch auf meinen Social-Media-Kanälen auf die jeweiligen Übertragungen aufmerksam zu machen. Du hast schon angesprochen, dass man schon zusammengesessen ist. Es wird noch eine weitere Teamzusammenkunft geben. Es wird ein Training Camp geben zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Das wird Anfang November stattfinden. Und da möchte ich zurückkommen auf das Level, auf dem sich Team Austria gerade befindet. Was ist das für eines und welche Erkenntnisse, welche Entwicklungen erwartest du dir persönlich noch von diesem Camp Anfang November?
Ja, Graz, 2. 3. November sind wir in Graz mit dem Nationalteam. Letzte Vorbereitung auf die WM. Kurze Korrektur von dir, Martin. WM ist von 21.11. bis 1.12. Die Spiele sind natürlich, was ich jetzt weiß, erst ist am 27., wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Aber auf alle Fälle, ja, was kann ich mitnehmen von dem Camp? Natürlich, meine Schwächen möchte ich verbessern können. Natürlich die vom Team, sage ich, möchte jetzt fürs Team sprechen, die natürlich auch, dass jeder mit seinen 100, sondern seine 200% gibt. Und wie der Michi schon gesagt hat, Bronze ist sicherlich drin. Wir allerdings wünschen uns Silber, hätten jetzt auch gute Chancen, würde ich jetzt mal sagen. Und bis dahin sich selber fit halten, viel trainieren und einfach Spielverständnis oder die Trainingseinheiten vom November mitnehmen nach Bangkok, auch Testspiele gegen Füssen, weiß jeder, wo seine Schwächen liegen. Und da einfach die Klasse, wo man hat, versuchen noch zu steigern. Wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nach oben gibt's keine Grenzen. Mehr geht immer. Und ja, ich freue mich schon total und hoffen, dass wir mit Silber zurückkommen. Ich würde es mir wünschen.
Das wünsche ich mir auch und es ist auch sehr, sehr gut, dass du mich korrigierst, weil ehrlicherweise ist die Berichterstattung über den internationalen Parasport ausbaufähig. Also gerade bei den Terminen, das war jetzt das, was meine Recherche zutage gefördert hat. Da bist du natürlich viel, viel besser im Bilde. Deswegen auch, sobald das dann wirklich in Stein gemeißelt ist, dann auch die hoffentlich fehlerfreie Publikation von mir, dass das dann auch in die Breite geht mit bitte schaut jetzt den Stream oder morgen, wenn es denn soweit ist mit Team Austria. Also wir fallen dann auch an der Feinabstimmung, oder ich zumindest. Was mir aber dazu bringt, dass ich im Zuge meiner Recherchen auch gesehen habe, dass die ganzen Turniere von 2025 bis 27 offenbar noch keine austragenden Nationen haben. Sollte da jetzt jemand aus dem ÖHV zuhören oder vielleicht auch beim Deutschen Eishockeyverband oder von Swiss Hockey? Es gäbe noch viele Verbände, die da durchaus sich das eine oder andere coole Para-Hockey-Turnier ins Land holen könnten. Und wer weiß, vielleicht ist ja Österreich mit auch moderner Infrastruktur, die es zweifelsohne in Graz gibt, in Klagenfurt oder auch in ein paar anderen Arenen, gewillt dazu, sich das eine oder andere Turnier ins Land zu holen. Wäre sehr schön, wenn das klappen würde. Was sehr schön ist, ist, dass es geklappt hat, zwei Vereine eben mit Para-Hockey auszustatten, der KAC und die Graz 99ers, die auch aktuell die Bundesliga bilden und sich dort hoffentlich viele erbitterte Kämpfe auf dem Eis liefern werden. Die ersten beiden Auseinandersetzungen sind jetzt mal geschlagen worden. Wir verraten die Ergebnisse nicht, damit die Hörerinnen und Hörer, die auch VIP-Karten für Winter Day Eishockey League Spiele gewinnen wollen, sich ein klein wenig mit dem Sport beschäftigen müssen. Aber es wird noch viele Aufeinandertreffen geben. Das nächste Mal, dass Graz und Klagenfurt im Para-Eishockey die Klingen kreuzen, das wird am 7. und 8. Dezember sein. Das Ganze dann in Graz. Die Termine stehen noch nicht fest, aber da bitte dann vielleicht auch kurzfristig auf die Social-Media-Kanäle der Vereine blicken. Welche Erkenntnisse konntest du oder konnte man aus diesen ersten beiden Spielen ziehen und wie glaubst du, werden die weiteren Vergleiche zwischen diesen Vereinen vonstatten gehen?
Ja, die Erkenntnisse über die Spiele von der Ligaspiele war es gut. Natürlich, ein Spieler gibt es vom KAC. Ohne den, sage ich immer, läuft gar nichts. Oder sie wissen nicht, wie sie spielen sollen, blöd gesagt. Aber natürlich hoffen wir auf viel Zuschauer. Viel Interessenten natürlich, was uns wahrscheinlich alle drei oder alle zwei Vereine sehr freuen würde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Ligaspiel und bin auch da jedes Mal immer 100% dabei, 100% fokussiert und immer voll konzentriert.
Jetzt ist im Eishockey Verstehende bei wahrscheinlich 99% der Menschen der Fall, dass sie sich denken, irgendwann mal NHL spielen, das ist der große Traum. Natürlich irgendwann den Stanley Cup gewinnen, dann noch viel größere, aber wir wissen, dass das dann im Promille-Bereich der Wahrscheinlichkeiten angesiedelt ist. Irgendwo mal Meister werden, irgendwo vielleicht mal Torschützenkönig, MVP, wenn man es dann so runterbricht. Was sind, Stand jetzt, deine Ziele im Para-Hockey?
Meine Ziele sind natürlich immer weiter und weiter kommen, dranbleiben, den einen oder anderen Pokal oder die eine oder andere Medaille zu holen und natürlich das Team unterstützen, mitziehen. Die, wo jetzt, sage ich jetzt einmal, weniger Spielverständnis haben, wo mit Eishockey nicht so viel zum Tun haben, gibt es ja bei uns auch ein, zwei Spieler, wo von Eishockey nicht viel wissen, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem immer dabei sind und mitspielen, denen kann ich halt das Spielverständnis oder der Michi leichter erklären, als wie er schaut sich im YouTube irgendein Nationalteam-Spiel an von, ich sage jetzt mal, zwischen Großbritannien und Finnland. Ja, da fällt einfach manchmal das Spielverständnis und ja, auf jeden Fall, das möchte ich den Leuten mitgeben und natürlich fürs Team immer da sein und zu 100% dahinter stehen.
Und wenn man dir dabei zusehen möchte oder sogar auch Teil deiner Mannschaft sein möchte, und das führt uns dann wieder zum Beginn unserer Konversation, man kann dir in Hart auf den Schlitten blickt, man kann dich bei den Graz 99ers im Para-Eishockey sehen, man kann dich beim österreichischen Nationalteam sehen, egal jetzt, wann die WM genau stattfindet. Kann man vorstellen, dass durch dieses Gespräch extrem viele Menschen zumindest mal den Namen Kevin Sees als Begriff jetzt abgespeichert haben werden und andererseits sich hoffentlich dann auch wünschen, das tatsächlich mal umzusetzen, dich in der Arena zu sehen oder eben mit dir zu spielen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Ich möchte mich an der Stelle einfach nur bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über diesen wunderbaren Sport zu plaudern. Danke, Kevin.
Danke auch, Martin.
Win today Hockey. O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.